Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Überschattet von internationalen Konflikten und Differenzen ist der G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer zu Ende gegangen. Argentiniens Präsident Macri als Gastgeber präsentierte am Abend die Abschlusserklärung. Um Formulierungen in Streitfragen wie der Handelspolitik war bis zuletzt gerungen worden. Beim Klimaschutz schirrten die USA ganz aus. Präsident Trump war nicht bereit, das Bekenntnis zu den 2015 in Paris ausgehandelten Klimazielen mitzutragen.
Die Staatskarossen parkten eng nebeneinander, doch das wollte noch nicht viel heißen. Im traditionsreichsten Hotel von Buenos Aires machte Angela Merkel heute das Frühstück zur Arbeitssitzung mit Wladimir Putin. Vermittlung in der Ukraine-Krise, ihre Mission. Wenig Entgegenkommen bei Putin, immerhin das wurde erreicht. Das Thema wird auf Beraterebene im sogenannten Normandie-Format weiter besprochen.
Ich will allerdings ganz klar sagen, der freie Schiffsverkehr in das Asowsche Meer muss zu den ukrainischen Küsten und Städten gewährleistet sein.
Mit einem Tag Verspätung wegen der Flugzeugpanne war Merkel gestern eingetroffen und holte doch alle ausgefallenen bilateralen Gespräche heute nach. Darauf hatten wegen der schwierigen Gemengelage andere im Club der 20 gehofft.
Es ist einfach jede Stimme wichtig, die sich für die multilateralen Zusammenhänge einsetzt, weil es jedoch sehr viele gibt, die das wollen und die es vielleicht auch schätzen, dass Deutschland zu diesen Stimmen dazugehört.
Gesprächsmarathon am Rande des Gipfels daher zum australischen Premier, dem Inder Narendra Modi. Kurzer Stopp auch bei Chinas Staatspräsident Xi und die Hoffnung, dass es zu einer Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China kommt.
Denn wir alle, das merken wir, sind indirekt beeinflusst davon, wenn die chinesisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen nicht so reibungsfrei laufen, wie eine Weltordnung das braucht.
Eine Botschaft, die sicher auch für die Ohren des US-Präsidenten bestimmt war.
Zu den Ergebnissen des Gipfels nun Stefan Niemann live aus Buenos Aires.
Ja, nicht krachen zu scheitern gilt schon als Erfolg in einer Zeit, in der nationale Alleingänge und protektionistische Wirtschaftspolitik einiger Staaten zu einer Verhärtung der Fronten innerhalb der G20 geführt hat. Aber hier in Buenos Aires ist es offenbar gelungen, die US-Amerikaner zu einem Bekenntnis zur Welthandelsorganisation zu bewegen, also zu verbindlichen gemeinsamen Regeln. Die WTO müsse aber dringend reformiert werden, heißt es im Abschlussdokument. Stärkerem Engagement für Klimaschutz hat sich die Trump-Delegation dagegen erwartungsgemäß verweigert. Und zur Migration heißt es hier nur vage, dies sei eine weltweite Herausforderung, die gemeinsames globales Handeln erfordere, was immer das heißt. Was der Präsident Trump von all dem hält, können wir ihn erst in Washington fragen, denn seine Pressekonferenz hier hat er abgesagt, aus Respekt für die Familie des verstorbenen 41. US-Präsidenten George Herbert Walker Bush, teilte Trump auf Twitter mit. Zurück zu Thorsten Schröder.
Politiker aus aller Welt haben den verstorbenen ehemaligen US-Präsidenten Bush Senior gewürdigt. US-Präsident Trump nannte ihn eine Führungsfigur, die Generationen von Amerikanern inspiriert habe. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete Bush als einen Freund der Deutschen. Er war gestern Abend im Alter von 94 Jahren gestorben. In seiner Amtszeit fielen unter anderem die Beendigung des Kalten Krieges und die Wiedervereinigung Deutschlands.
George Herbert Walker Bush bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte, der wohl auch sein schwerster war, die Beerdigung seiner Frau Barbara. Gemeinsam hatten sie eine der einflussreichsten Dynastien Amerikas begründet. Geboren als Spross einer reichen Familie, machte Bush im Ölgeschäft Millionen, bevor es ihn in die Politik zog. Er wurde US-Senator, Botschafter bei den Vereinten Nationen und in China, CIA-Direktor, Vizepräsident und schließlich 41. Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Amtszeit fiel in die Endphase des Kalten Krieges. Bush wurde zum wichtigen Wegbereiter der Wiedervereinigung Deutschlands. Doch Triumphgeschrei lag ihm fern. Der Forderung vieler seiner Landsleute, auf der Berliner Mauer zu tanzen, widerstand er. Ich war emotional, aber ich wollte Gorbatschow nicht die Asche seiner Niederlage unter die Nase reiben. 1991 führte Bush die USA in den ersten Golfkrieg, der kurz und siegreich verlief. Doch 1992 verlor er die Wahl gegen Clinton, der ihm in einem Nachruf für seine langjährige Freundschaft dankt. Obama bezeichnet ihn heute als Patrioten und bescheidenen Diener Amerikas. Präsident Trump würdigt Bush im Rahmen des G20-Gipfels wörtlich als wundervollen Mann. Bundeskanzlerin Merkel nennt ihn einen der Väter der Wiedervereinigung. Nur 4 Jahre war Bush Präsident der USA und doch hat er Geschichte geschrieben.
Am dritten Protestwochenende der sogenannten Gelbwesten in Frankreich hat es in Paris erneut Ausschreitungen gegeben. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass sich etwa 1500 Anhänger von gewaltbereiten rechts- und linksextremen Gruppen unter die Demonstranten gemischt haben. Die Proteste richten sich gegen die Wirtschaftspolitik von Präsident Macron. Landesweit sollen sich nach Angaben des Innenministeriums insgesamt 75.000 Menschen daran beteiligt haben. Zur Lage in Paris, jetzt Sabine Rau.
Die Demonstranten haben heute in der Hauptstadt eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Barrikaden, ausgebrannte Autos, zerschlagene Fensterscheiben. Die großen Kaufhäuser wurden evakuiert. Über Teilen der Stadt liegt eine Wolke von Tränengas und Rauch. An der Place de l'Étoile, dem Zentrum der Proteste, brannte am Abend das erste Haus. Verletzte gab es dabei offenbar nicht, wohl aber bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten, die den ganzen Tag andauerten. 92 Verletzte, über 260 Festnahmen, das ist die vorläufige Bilanz. Der Präsident Macron sprach in Buenos Aires von seltener Gewaltbereitschaft und verurteilte die Gewalt scharf. Er hat für morgen das Kabinett einberufen. Es sind die schwersten Krawalle in Paris seit langem. Zurück zu Thorsten Schröder.
SPD-Chefin Nahles hat ihre Partei vor einer Spaltung durch Richtungsstreit gewarnt. Auf dem Juso-Bundeskongress in Düsseldorf warf sie der Nachwuchsorganisation vor, den Mitgliederentscheid für eine Neuauflage der Großen Koalition nicht akzeptiert zu haben. Bei jedem Konflikt heiße es von den Jusos raus aus der GroKo. Nur gemeinsam könne es gelingen, die SPD aus der Krise zu führen. Juso-Chef Kühnert wies die Kritik von Nahles zurück. Vor der nächsten UN-Klimakonferenz sind Zehntausende in Deutschland gegen die Stromproduktion aus Kohle auf die Straße gegangen. In Berlin und Köln demonstrierten nach Angaben der Veranstalter insgesamt mehr als 36.000 Menschen. Laut Polizei waren es nur etwa halb so viel. Aufgerufen hatten Umweltschützer, Parteien und kirchliche Gruppen. Sie dringen darauf, Kohlekraftwerke rasch abzuschalten, um die globale Erwärmung zu stoppen.
Ein Aufbäumen für den Kohleausstieg und ein Zeichen setzen kurz vor dem Weltklimagipfel in Polen. 20.000 Menschen in Köln laut Veranstalter. Sie fordern den sofortigen Ausstieg aus der Kohleenergie und dass die Länder ihre Klimaziele verschärfen.
UN fordert Verdreifachung der Anstrengungen jedes Landes. Ja. Und unsere Politik macht genau das Gegenteil, für das stehen wir hier.
Ich habe 2 Teenies, die sind 16 und 18. Und ich will, dass die noch eine lebensfähige Zukunft haben.
Deswegen wollen sie hier das Klima retten und Kohle verhindern. Die Veranstalter der Demo kritisieren, dass die Kohlekommission ihr Konzept für den Ausstieg nun erst Anfang Februar vorlegen will.
Die Kohlekommission ist jetzt ein wenig ausgebremst worden. Entscheidungen werden auf die lange Bank geschoben. Wir stehen in Katowice mit leeren Händen da. Und insofern droht der Klimaschutzmotor Deutschlands wirklich zu verrecken.
Zeitgleich gingen in Berlin laut Veranstalter etwa 16.000 Menschen auf die Straße. Sie wollten den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, sich endlich nachdrücklich für Klimaschutz einzusetzen.
Unter der Regierung Merkel haben wir seit 10 Jahren keine abnehmenden Treibhausgasemissionen in allen Bereichen. Wir müssen raus aus der Kohleverbrennung bis 2030 und wir müssen vor allem im Verkehrssektor, der ja jetzt wieder verstärkte Emissionen im letzten Jahr hatte, müssen wir drastisch die Emissionen runterbekommen.
Ein bundesweites Signal vor dem Klimagipfel in Katowice. Kohle stoppen, Klima retten.
Am diesjährigen Welt-AIDS-Tag haben verschiedene Organisationen bessere Angebote zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit gefordert. Die Deutsche AIDS-Hilfe machte darauf aufmerksam, dass HIV unter wirksamer Therapie auch bei sexuellem Kontakt nicht mehr übertragbar ist. Weltweit sind knapp 37 Millionen Menschen infiziert, unter ihnen mehr als 86.000 in Deutschland. Mit einem Auswärtssieg in Bremen hat Bayern München einen weiteren Schritt aus der sportlichen Krise geschafft. Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga gewannen die Münchner gegen Werder mit 2:1.
Bremens Trainer Kofeld war nach dem Spiel genervt. Seiner Meinung nach hatten die Münchner das Spiel zum Schluss ständig verzögert. Bayerns Abwehrspieler Alaba bekam schon in der 78. Minute gelb wegen Zeitspiels. Dabei waren die Gäste lange Zeit das bessere Team. Nach der Vorlage von Kimmich erzielte der ehemalige Bremer Serge Gnabry das 0:1 in der 20. Minute. Nach der Führung igelte sich der Rekordmeister tief in der eigenen Hälfte ein, erfolglos. Nach einer Flanke von Kruse köpfte der Japaner Yuya Osako den Ausgleich für Bremen. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte gestern Pfiffe während der Jahreshauptversammlung hinnehmen müssen, heute zur Pause das 1:1. Nach dem Wechsel war Bremen aber viel zu passiv und kassierte in der 50. Minute den erneuten Rückstand. Wieder war der Torschütze Gnabry, dieses Mal nach der Hereingabe von Müller. Bremen hatte seine beste Chance im zweiten Durchgang durch Kruse nach Vorarbeit von Pizarro und musste in der Nachspielzeit noch eine gelb-rote Karte für den Abwehrchef Moisander hinnehmen. Auch darüber war Bremens Trainer höchst unzufrieden.
Borussia Dortmund und Paco Alcácer bleiben das Maß der Dinge in der Fußball-Bundesliga. Beim 2:0-Erfolg gegen den SC Freiburg tat sich der in Schwarz-Gelb spielende BVB lange schwer, ehe Freiburgs Heinz Sancho im Strafraum faulte. Es gab Elfmeter für den Tabellenführer. Kapitän Marco Reus verwandelte souverän zum 1:0, 5 Minuten vor der Pause. Die beste Freiburger Gelegenheit folgte kurz danach, als Jerome Gondorf mit diesem herrlichen Freistoß nur die Unterkante der Latte traf. Mit dem 1:0 ging es in die Halbzeit. Auch nach dem Wechsel blieb Dortmund spielbestimmend. Lukas Piszczek mit dem nächsten Lattentreffer 10 Minuten vor dem Ende. Die Entscheidung zugunsten des BVB folgte in der Nachspielzeit durch den in der 70. Minute eingewechselten Paco Alcácer. Es war bereits das 9. Tor als Einwechselspieler für den Spanier. Perfekt bedient von Lukas Piszczek. Dortmund siegt 2:0 gegen Freiburg und bleibt auch nach 13 Spielen ungeschlagen.
Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart, Augsburg 1:0, Hannover, Berlin 0:2. Im Spiel Hoffenheim gegen Schalke steht es kurz vor Schluss 1:1. Bereits gestern spielte Düsseldorf gegen Mainz 0:1. Morgen dann hat Leipzig Mönchengladbach zu Gast und Frankfurt empfängt Wolfsburg. Am Montag noch die Partie Nürnberg-Leverkusen. Die Tabelle wird angeführt von Dortmund, dahinter Mönchengladbach und München, Bremen auf Platz 8. Die zweite Hälfte führt Wolfsburg an, es folgen Leverkusen und Freiburg. In der Abstiegszone Nürnberg, Hannover und Schlusslicht Düsseldorf.
Platz 2 und 3 für Erik Frenzel und Fabian Riesel beim Weltcup der nordischen Kombinierer im norwegischen Lillehammer. Erstmals seit 10 Jahren gab es ein Massenstartrennen. Dabei wurde zuerst gelaufen. Der schnellste über die 10 Kilometer war der Norweger Magnus Krog. Riesel und Frenzel gingen als Zweite und Dritte ins Springen. Auf der Normalschanze flog der Norweger Jarl Magnus Rieber mit 100 Metern von Platz 5 nach ganz vorne. Erik Frenzel konnte mit 95 Metern noch an Fabian Riesel vorbei auf Platz 2 springen.
Und hier die Lottozahlen: 6, 8, 23, 27, 31, 46. Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 2. Dezember.
Mit einer westlichen Strömung wird es in den kommenden Tagen unbeständig, nass und teilweise sehr mild. Heute Nacht breiten sich von Westen her dichte Wolken mit Regen oder Nieselregen aus. Im Osten und Südosten bleibt es noch trocken. Morgen ist es meist bedeckt. Mit einem lebhaften Wind ziehen Regenfälle ostwärts. Am Nachmittag im Westen Auflockerungen, aber noch Schauer und einzelne Gewitter. Heute Nacht am östlichen Alpenrand bis zu -4, am Niederrhein noch 8 Grad. Dort werden morgen 15, im Zittauer Gebirge 3 Grad erreicht. Am Montag weiter unbeständig und windig. Im Süden anhaltende Regenfälle und Gewitter. Im Norden Schauer, aber auch mal etwas Sonne. Dienstag im Norden vorübergehend freundlich, eher am Mittwoch wieder in weiten Landesteilen Regenfeld.
Um 23.30 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen. Gipfeldiplomatie, das Ringen der G20 um Kompromisse bei Klima und Welthandel und gegen Armut und Korruption, wie der neue Präsident Mexikos sein Land umbauen will. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.